glaube an Gott und häufig begegnet sie mir in der Kirche, kann ich sagen. Digitale Kirche sind kleine Leuchtfeuer, die wir zünden können, damit wir in der Frequenz an Informationen und Inspirationen, die wir bekommen, nicht das Gefühl haben, wir vergessen unseren Bezug zu unserem eigenen Glauben und zu Gott und zur Gemeinschaft, die wir als Kirche sind. Hoffnung ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Hoffnung ist ein Leistungssport. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich, weil das Leben schöner wird, wenn man ihn ausübt.
Hallihallo und willkommen zum Yeet Podcast, dem Podcast für Glaube und Social Media und digitale Kirche. Mein Name ist Claudius Gregert und zu Gast ist diesmal Dr. Julian Sengelmann. Julian ist Moderator, Schauspieler, Musiker, Autor und Medienmacher. Außerdem ist er promovierter Theologe und Pastor in Hamburg bei der Inner City Church, die sich auch Digitaloge Kirche nennt. Und manchmal ist er auch Delfintherapeut. Willkommen im Yeet Podcast, Julian. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Julian, eigentlich ist es ja nicht so schwer, dich zu kennen. Du stehst oft und viel in der Öffentlichkeit, spätestens seit deinen Auftritten als Musiker, deiner Rolle in Türkisch für Anfänger oder deinen diversen Fernsehsendungen, die du moderiert hast, kennt man dein Gesicht und deine Stimme. Wir haben hier im Yeet Podcast aber eine kleine Tradition, die unsere Gäste ein bisschen schlaglichtartig auch privat persönlich vorstellt, unsere Schnellfragerunde. 7 Fragen, jedes Mal ganz frische neue zum spontan beantworten. Bist du bereit?
Auf gar keinen Fall, aber ich mach's trotzdem.
Sehr gut, dann musst du da jetzt durch. Also, es geht los. Du bist Musiker, Schauspieler, Autor, Seelsorger, Medienmacher, Moderator, Familienvater. Du kannst so vieles. Was kannst du eigentlich nicht?
Alles das, was du aufgezählt hast, kann ich eigentlich nicht. Ich bin nämlich ein blendender Blender. Aber mein Erfolgsrezept ist, alle glauben, ich würde das können.
Okay, das musst du mir mal beibringen, wie das geht. Super. Frage 2. Deine liebste Stadt außer Hamburg?
Barcelona.
Frage 3. Als Musiker und evangelischen Pastor muss ich dich das fragen. Billie Eilish oder eher Johann Sebastian Bach?
Alter, uff.
Bach. Gut. Frage 4, Astra oder Jever?
Gar kein Biertrinker leider, aber wenn, dann Jever.
Okay. Frage 5, wenn du zurückspulen könntest und bis heute nochmal alles in deinem Leben durchgehen, was würdest du womöglich anders machen?
Ich würde mir selber erlauben, weniger Stress zu haben. Mal ein bisschen Druck rausnehmen, das könnte ganz gut sein.
Das klingt sehr, sehr, sehr weise. Frage 6. Deine liebste deutsche Serie, außer Türkisch für Anfänger?
Warte mal. Achtsam Morden.
Ja, genau, du hast es schon fast geschafft. Frage 7, dein peinlichstes Missgeschick bisher.
Oh Gott, wo soll ich anfangen? So viele, also wirklich, das ist eine eigene Podcast-Folge auf jeden Fall. Schön war, als ich mit 17 eingeladen war zu einem Geburtstag und damals als, ich hatte ja eine Schülerband und es wurde ein Mann angekündigt, der auch noch kommen sollte, der hieß Balta. Und dann habe ich Balta dann erzählt, wie die Musikwelt funktioniert und wie es sich anfühlt, im Logo zu spielen vor 40 Leuten, was das für ein cooles Gefühl ist und alles. Und alle haben ganz aufmerksam zugehört. Am nächsten Tag rief mich der Gastgeber und meinte, weißt du eigentlich, wer Balta war? Meinte ich, mein Freund Balta. Ja, weißt du, was der macht? Nee. Der ist Chef von Sony International. Also habe ich dem Chef der größten Plattenfirma damals der Welt erzählt, wie es ist, vor 40 Leuten zu spielen und wie Musik funktioniert. Aber er hat liebevoll zugehört. Es war ganz schön. Bis heute. Das berührt, also 17 ist lange her. Das begleitet mich bis heute.
Oh Gott. Also offensichtlich ein sehr netter Mann.
Ganz geduldiger Mann auf jeden Fall, ja.
Oh, danke schön. Danke fürs Mitspielen.
Sehr, sehr gerne.
Apropos Missgeschick und das, was du alles tust, wann hat jemand wie du eigentlich Lampenfieber?
Also ich bin vor allem, was ich so mache, wo ich dann irgendwie, ich nenne es mal vorne stehe, jedes Mal bin ich ein bisschen angespannt vorher. Also für mich gehört es auch dazu, das können andere Menschen ganz anders sehen, aber ob es eine Amtshandlung ist als Pastor oder ein Gottesdienst oder so, da gibt es vorher immer noch ein Sakristeigebet, immer den Moment, wo man nochmal ganz kurz vorher runterkommt. Oder wenn ich, egal ob ich vor vielen, vielen Leuten spiele oder vor wenig, vorher denke ich immer, warum hast du das eigentlich? Was soll das? So, genau. Aber so Lampenfieber im Sinne von, ich falle vorher kurz fast tot um, das habe ich in dem Ausmaß, glaube ich, nicht mehr. Dafür bin ich auch zu müde in echt.
Ja. Oh, das hilft tatsächlich.
Ja, zu erschöpft, um mich noch aufzuregen über manche Sachen.
Vielleicht lösen wir jetzt erstmal ganz kurz den kleinen Schlenker in der Anmoderation auf, das mit dem Delfintherapeut. Du machst zwar echt viel, aber das nicht wirklich, oder?
Du hast ja das schöne Wort Strategie benutzt. Ich bin natürlich kein Delfintherapeut. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich manchmal nicht so viel Energie hatte, vor allem abends, wenn man, ihr werdet das alle kennen, auf Partys wird man dann angesprochen auf Dinge, die man so tut. Und auch aus Höflichkeit wird man angesprochen. Und wenn man erzählt, man arbeitet bei der Kirche, ist das immer was dazu kann man sich nicht verhalten. Das ist ein bisschen wie im klassischen Einmaleins der Kommunikation. Ja, man kann sich nicht dazu verhalten, dass da jemand bei Kirche ist. Dann noch als Pastor oder Pfarrer, doppelte Projektionsfläche. Auch wenn ich sage, ich arbeite beim Fernsehen, same, but different. Ja. Ne? Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, weil ich manchmal einfach keine Lust mehr darauf oder auch keine Energie mehr dafür. Dann habe ich angefangen zu erzählen, ich wäre Delfintherapeut. Und die Geschichte konnte dann auch immer noch in zwei Richtungen gehen. Nämlich zum einen, ich helfe Menschen mithilfe von Delfinen, sie zu therapieren. Und manchmal helfe ich aber auch verstörten Delfinen, sie zu therapieren. Und es waren wundervolle Geschichten. Das erzähle ich schon länger nicht mehr, weil es aufgeflogen ist, dass ich das mache. Kluge Leute so wie du fragen das dann in Gesprächen manchmal. Und deswegen wissen es jetzt zu viele. Also ich bin kein Delfintherapeut, leider.
Oh, ich bin jetzt total neugierig geworden, vor allen Dingen bei den verstörten und kranken Delfinen. Aber denen hast du nicht mit Menschen geholfen, oder?
Ja, habe ich durch meine Anwesenheit geholfen.
Doch mit Menschen quasi.
Ja, mit diesem Mensch, ja. Es waren immer schöne Geschichten auf jeden Fall. Und es hat auch viel frei, also die Lüge, die das war, hat viel Freiheit geboten, ja.
Das glaube ich.
Ja, ich konnte auch dann immer viel erzählen über Free Willy und warum das eigentlich alles schlimm ist und so. Das war immer ganz gut.
Schön. Bis zurück zu Flipper.
Ja, und zu den Flippers auch, ja.
Oh.
Ja, alles dabei.
Das, ja. Okay. Ich kann mir vorstellen, die Küche war gepackt voll bei jeder Party.
Natürlich, ja.
Ach, herrlich. Also gut, kein Delfintherapeut. Als was würdest du dich denn jetzt am ehesten bezeichnen? Schauspieler, Moderator, Musiker, Theologe, Care-Arbeiter oder gar Mensch?
Ach, also Schauspieler sage ich, um ehrlich zu sein, am wenigsten mittlerweile, weil ich einfach ja nicht mehr, also ich habe 20 Jahre als Schauspieler gearbeitet und viel, viel Glück gehabt und viel machen dürfen, was mir damals gar nicht so bewusst war. Ne? Also gerade so in den 20ern war mir gar nicht bewusst, was für ein Glück ich eigentlich damals hatte damit. Ich sage eigentlich ganz häufig, ich bin Theologe und Moderator, ich schreibe Bücher und mache Musik und ansonsten mache ich dies und das, Ananas. So, ja. Und weil dann häufig die Frage kommt, was machst du eigentlich am liebsten davon? Die total peinlich klingende, aber ernst gemeinte Antwort darauf ist immer das, was ich gerade mache. Ja. Also ich habe das ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis dessen, dass ich eben 6 Berufe haben kann. Ich bin in den Momenten, in denen ich dann diesen einen Beruf gerade ausübe, auch total da und kann mich da ganz doll drauf einlassen. Und das ist total schön.
So sollte es eigentlich sein, ja, das ist natürlich perfekt. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was hier und da recht erschöpfend sein kann, ne?
Genau, aber ich glaube wirklich, also wenn ich so ein bisschen kokettiere mit, ich bin blendender Blender, dann ist, glaube ich, wirklich meine Superpower oder das, was ich wirklich am besten kann, ist mich darauf einzulassen, da zu sein, wo ich gerade bin. Mhm. So, und dass ich im Kopf und im Herzen sehr, sehr viel hin und her switchen kann, ne? Weil es gibt so Tage, da habe ich dann irgendwie morgens ein Seelsorgegespräch, dann habe ich ein Interview, dann was weiß ich, dann drehe ich irgendwas, dann vertone ich irgendwas, dann habe ich ein Konzert und zwischendurch noch eine Beerdigung. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich, wirklich gut kann, so sehr schnell im Herzen und im Kopf dann umswitchen auf, jetzt bin ich aber hier und jetzt brauchen diese Menschen was anderes als den Typen, der da auf der Bühne steht, die brauchen jetzt jemanden, der gut zuhören kann.
Und das ist ja Sachen, die jetzt nicht so weit voneinander fern sind, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin nebenbei noch Landschaftsgärtner und wenn ich jetzt hier 4 Stunden lang Löcher aushebe, Sachen umgrabe, Bäume setze, kann ich wunderbar abschalten von den 3 Seelsorgegesprächen, die ich vorher hatte oder sowas, sondern es sind ja wirklich Tätigkeiten, die trotzdem ja immer wieder ein Einlassen von dir brauchen. Also das ist ja das, was auch Energie kostet, ne?
Genau, also genau so ist es. Der Energiehaushalt ist schon sehr gefragt, ne? Also weil alle meine Berufe haben mit Resonanz und Atmosphären zu tun. Mhm. Also wenn ich auf der Bühne stehe als Musiker und Texte schreibe als Musiker, dann versuche ich dabei Resonanz zu erzeugen. Ich versuche aber ganz häufig auch einfach ein Resonanzraum zu sein. Ne? Wenn in Seelsorgesituationen oder bei anderen Kontexten mir Menschen sich selbst offenbaren oder erzählen, was gerade bei ihnen oben auf ist, dann muss ich halt ein Resonanzraum sein und eine Atmosphäre machen, die einlädt, genau das da abladen zu können. Ne? Und, und das ist alles energetisch aufwendig auf jeden Fall. Ja. Das stimmt.
Ja, durchaus. Ja, apropos energieaufwendig. Du hast nach einiger Zeit jetzt endlich mal wieder eine neue Single veröffentlicht und die heißt Hamsterrad-Stockholm-Syndrom.
Der schöne, einfache Titel, Hamsterrad-Stockholm-Syndrom.
Genau, kann sich jeder merken. Ja. Wobei, ehrlich gesagt, merken kann man sich
merken
wirklich,
kann man sich
weil
das wirklich
schon gut, special ist. Ja.
Niemand hat so einen Titel auf jeden Fall. Ja. Merken schon sehr kann geil. Man sich das. Ja. Man kann es nicht gut schreiben, aber merken kann man sich das. Ja.
Auf jeden Fall, wenn wir die Single hier am Ende noch in voller Länge ausspielen, also dranbleiben lohnt sich auch deswegen schon. Du warst ja pünktlich zur Veröffentlichung der Single im Oktober im Urlaub. Ja. Das könnte inhaltlich eigentlich kaum besser passen, oder? Ja. Magst du kurz erzählen, worum es geht bei der Single?
Demonstrativer Move. Also ich habe diese Single rausgebracht, das erste Mal seit langer Zeit. Ich habe ein Album gemacht vor einigen Jahren, 13 hieß das. Und dann gab es nochmal eine Single vor 6 Jahren oder so. Aber dann habe ich zwischendurch andere schöne Dinge gemacht und hatte auch nicht das Gefühl, was schreiben zu können, was Resonanz erzeugt, also was so, ich musste irgendwie selber Dinge erleben und erledigen und so und habe dann Bücher geschrieben und so und jetzt, dass das nun die erste Single ist von meinem Album, was wir jetzt, alle 7 Wochen kommt eine neue Single raus und das Album heißt Hoffnung und ich wollte mich selber mal fragen, was macht eigentlich Hoffnung in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben? Die letzten 5 Jahre waren, ich bin kein Fan davon zu sagen, für alle, aber für die meisten Menschen, mit denen ich spreche, waren die letzten 5 Jahre auf sehr unterschiedlichen Ebenen und auch auf sehr gemeinschaftlichen Ebenen herausfordernd, ne, mit der Pandemie und den unterschiedlichen Kriegen und allem, was dazu zukommt. Und ich dachte mir, was können für mich eigentlich Strategien sein, Hoffnung nicht zu verlieren? Und eine davon war, ich kann endlich wieder Musik schreiben und ich kann in den unterschiedlichen Songs Dinge benennen, die mich eigentlich unglücklich machen oder die mir die Hoffnung auch rauben. Und manchmal gibt es dafür in den Songs gar keine Antworten, sondern ich glaube, dass je besser wir im Austausch sind und je schamloser wir über unsere Gefühle sprechen, desto mehr können andere Leute daraus wieder Resonanz ziehen oder Resonanz finden. Und dann saß ich irgendwann in der Pandemie in 2 Tage jeweils 8 Stunden Zoom-Sitzungen und es ging um Verwaltungsrecht. Und da dachte ich so, ey, so hab ich mir das nicht vorgestellt, mein Leben, was ist denn hier los? Und dachte, was für ein Hamsterrad das eigentlich? Und so kam dann die Idee zu sagen, ich schreibe einen Song, der heißt Hamsterrad Stockholm-Syndrom und da geht es um 3 Dinge. Zum einen, Hamsterrad wissen wir alle, Stockholm-Syndrom ist dieses psychologische Phänomen, wo sich Geiseln in Geiselnehmende verlieben und dann mit denen sympathisieren. Und wir haben uns ja eigentlich alle in dieses Hamsterrad verliebt. So, was ja Quatsch ist, ne? Weil das ist ja trotzdem eine Form von Geiselnahme eigentlich, dass wir alle drin sind. So. Und der Song beschäftigt sich in aller Kürze mit diesem Phänomen, auf das wir uns merkwürdigerweise gesamtgesellschaftlich geeinigt haben, nämlich, dass wir härter arbeiten müssen, um mehr Geld zu verdienen, von dem wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich Kacke finden. Und das ist Quatsch. Ne? So, und davon handelt eben dieser Song, dass wir die ganze Zeit uns auf diese Mechanismen einlassen und dann auch fremder Leute, anderer Leute Träume nachleben oder nacheifern, ne? Die wir eigentlich gar nicht verstehen. So, und davon erzählt der Song.
Ja, mit einem sehenswerten Video auch. Wer das am Ende im Podcast gehört hat und es dann auch mal anschauen möchte, gibt es auf YouTube und überall. Also schaut da gerne mal rein.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Julian im Smoking.
Julian im Smoking mit einem Krokodil und einem Schiff, das Showbiz heißt, ja.
Genau. Ja, genau. Und dann hast du das Richtige getan und bist also zur Veröffentlichung in den Urlaub gefahren. Und trotzdem hast du es natürlich auf Social Media begleitet. Also ganz abschalten geht dann natürlich nicht, ne?
Genau, weil das ist ja auch eine Selbstaussage, Hamsterrad-Stockholm-Syndrom, ne? Ja, genau. Aber auch das, ne, diese ewige Erreichbarkeit, mich nervt das ja auch. Aber ich komme aus diesem Hamsterrad eben auch nicht raus. Und es ist auch ein bisschen dumm zu sagen, ich veröffentliche eine Single und fahre dann zufällig am selben Tag in Urlaub. Bist du auch strategisch nicht super klug gelöst. Auf jeden Fall.
Ah, okay. Social Media und Hamsterrad sind 2 Themen, die nah beieinander liegen, weil das ja nun auch nie schläft sozusagen. Kommt man als Musiker oder Musikerin überhaupt um Social Media rum und welche Rolle spielt Social Media bei dir?
Also ich glaube nicht, dass man da wirklich drum rumkommt, wenn man so im Allgemeinen mitspielen möchte. Wenn du sehr, sehr groß bist, Ed Sheeran war mal 1 Jahr nicht auf Social Media, das war dann ein kurzer Aufschrei, aber der kann sich das halt auch erlauben. Ja. Wir Indie-Artists, denn das bin ich mittlerweile auch, ne? Ich habe kein anderes Label mehr außer meinem eigenen, was auf den schönen Namen Bikini Hemingway hört. Und weil das ein, man kommt da nicht drauf, aber das ist ein Sandwich, was es in New York gibt. Das heißt Bikini Hemingway. Aber das nur nebenbei. Social Media ist natürlich total wichtig, gerade was so den Kontakt zur Community angeht, aber was ich mir, und da merkt man auch, was für ein wahnsinnig alter Mann ich bin, was sich mir häufig nicht erschließt, ist, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin dann gerne in dem Moment, in dem ich halt bin ich auch voll und ganz da. Diesen Moment immer noch zu dokumentieren, also die, sagen wir, neue zeitliche Verhältnisgleichung von man ist im Moment, aber man kommentiert den Moment auch immer gleichzeitig. Ne? Also wir bilden ja immer ab, was wir gerade tun, als Selbstvergewisserung, dass wir da waren oder sowas. Das widerstrebt diesem Gefühl, was ich eigentlich gerne habe, nämlich im Hier und Jetzt ganz zu sein. Das widerstrebt dem eigentlich so ein bisschen.
Die dauerhafte Metaebene oder die Dokumentation gleichzeitig mit dabei zu haben.
Genau, also die kreativ zu sein, aber die Kreativität immer gleich zu dokumentieren und zu kommentieren, das ist für mich, das ist so ein energetischer Verlust eigentlich, obwohl ich weiß, dass andererseits Energie wieder reinkommt, weil es natürlich viel mehr Community gibt. So.
Und es natürlich auch die Möglichkeit gibt, das wieder kreativ zu tun, dieses Dokumentieren.
Genau, aber ja. das dafür bin ich dann doch in echt zu dumm und zu einfach gestrickt.
Ach Quatsch.
Nein, ich kann sehr gut, dass jemand anders dokumentiert, was ich mache. Das holt mich nicht aus meiner Kreativität raus, aber ich selber kann das dann nicht noch so.
Okay.
Multitasking ist in echt eine Lüge. Ich sage das als jemand, der Multitasker ist.
Das glaube ich unbedingt. Also mein großes Vorbild war immer Kelly Bundy aus... Ja, ist das der schreckliche
Familie? Oh, schrecklich nette Familie, ja.
Die in einer Folge
aber
immer...
Aber glaubst du, was für ein schöner Satz? Mein Vorbild war immer Kelly Bundy. Ja. Wie toll ist das denn?
Ja.
Ich sage immer so, mein Vorbild ist Sir Peter Ustinov oder so, aber mein Vorbild ist Kelly Bundy. Wie toll ist das denn? Ja.
Ah, freut mich. Ja, vor allem, wie alt bin ich, dass ich das sagen kann?
Wie alt bin ich, dass ich dem zustimmen kann? Verdammt.
Ja. Und worauf ich anspiele, ist die Folge, in der sie permanent durch dieses Wohnzimmer dort läuft und stolpert und hinfliegt. Und sie sagt dann irgendwie, ja, das ist einfach schwierig, Multitasking, es ist eine Lüge, dass Frauen das besonders gut könnten. Sie hätte da große Schwierigkeiten mit, weil Laufen und Kaugummi kauen gleichzeitig geht einfach nicht. Sie muss den Kaugummi wieder rausnehmen.
Willkommen in meinem Leben.
Ja. Wie schön. Bist du auch jemand, der sich beim Kaugummi-Kauen zumindest ständig auf die Zunge oder
ich kau kein Kaugummi, beißt? Deswegen kau ich kein Kaugummi. Ich bin Team Fisherman's Friends, da muss man nicht viel machen.
Ja. Das ist so. Ja, die könnten ja ruhig auch mal Warnhinweise auf die Packung schreiben.
Ja.
Verletzungsgefahr,
ja.
Zurück kurz zu Social Media. Du bist bei Instagram, du bist bei Facebook, du bist bei YouTube, du bist bei LinkedIn, wo noch überall? Bei X ja wohl nicht mehr, oder?
Nee, bei X bin ich, also es gibt da so einen Account noch, aber ich nutze den seit Jahren nicht mehr da, weil ich aus Gründen und so, wobei das auch, also wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudere mit der Kirchenbubble, zu der wir alle ja hier gehören, das ist landeskirchenweit sehr unterschiedlich gehandhabt, ne, wie die Guidelines sind für X. Also manche machen das nicht, deswegen habe ich da kein Urteil darüber oder so. Aber ich nutze es nicht. Nicht mehr, genau. Und genau, ich bin vor allem bei Social Media, natürlich mit Julian Sengelmann, aber eben auch mit dem Projekt, was ich mache, wo es um digitale Glaubenskommunikation geht und darum geht, neue Wege für Verkündigung zu finden und neue Wege von Community auch zu schaffen, die, wie ich dann gerne pseudowissenschaftlich sage, postparochial sind. Genau. Das heißt Inner City Church.
Genau. Da will ich dich gleich zu fragen. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen als Julian Sengelmann, also Musiker, Schauspieler, Autor, Moderator und so weiter. Welche Plattform ist dir zum Blenden denn eigentlich am liebsten? Würdest du dann eine bevorzugen können und sagen,
warum? Ich bin Team Instagram. Das ist also wenn wir unterscheiden zwischen Community und Content Tool. So, dann mag ich irgendwie die Mischung, die Instagram sind zwischen, man postet was und die Leute sprechen da miteinander. Und bei mir ist es, ich will das jetzt nicht jinxen, auch so, dass die Leute dann auch relativ respektvoll miteinander umgehen, weil sie verstanden haben, dass ich auf den anderen Krams gar nicht so eingehe. Und dann geben die häufig auf, sage ich jetzt, und ab jetzt kommt nur noch Hass bei mir. Aber deswegen, ich glaube, also Instagram ist schon das, was so in meinem normalen Workflow am meisten drin ist. Wenn ich wählen könnte, würde ich Content für YouTube machen, weil ich oldschool 16:9 bin. Ich komme halt vom Film und vom Fernsehen und ich liebe 16:9 mehr als 9:16. 1:1 finde ich auch cool, aber 16:9, anamorph gedreht, mit geilen Balken, bin ich schon, ästhetisch ist das schon eher meins auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall auch YouTube und nicht YouTube Shorts dann.
Auf jeden Fall YouTube, nicht YouTube Shorts, ja.
Spotify als Musiker ist ja auch quasi etwas, was man im weiteren Sinne unter Social Media fasst oder fassen kann. Wie stehst du eigentlich dazu? Hassliebe, wie bei vielen MusikerInnen?
Also Ja. Ja, ist so. Also ich bin so, ich hatte wirklich jetzt bis diese Platte rausgekommen ist oder die erste Single rausgekommen ist, ich nutze Spotify gar nicht, weil ich Musik kaufe wirklich noch. Gerade, also einer Taylor Swift ist das vermutlich egal, ob ich ihren Song kaufe oder nicht. Aber viele der Künstlerinnen und Künstler, die ich toll finde, die sind kleinere Künstler. Und wenn ich für 99 Cent deren Single bei iTunes kaufe oder für 1,29, dann kommt da was auch bei denen an. Ja. Bei Spotify ist es halt, ey, wir kriegen was 0,0006 Cent pro Stream oder so. Ne? Das muss man sich auch immer klar machen.
Ja.
So, deswegen, ja, Spotify nützt nichts, muss man nutzen. Ich kann darüber motzen, aber...
Also ist Spotify letztendlich vielleicht auch deswegen ganz gut bei Social Media eingeordnet, weil es eigentlich, man folgt, man kann kommentieren, es trägt mehr zur Bekanntheit bei, als eigentlich zum Verdienst. So.
Genau. Aber es gibt, also es gibt wirklich mittlerweile bei Musikerinnen und Musikern die Regel, wenn du 1000 loyale Fans hast, also 1000 Fans, die richtig eine Bindung haben zu dir, lebst du davon besser als von allem Social Media Krams zusammen. Das ist schon, also wenn die
deine Platte kaufen. Streaming-Plattformen.
Genau, von allen Streaming, genau. So, ja. Ne, wenn die deine Singles kaufen oder deine Vinyls kaufen oder sowas, so, dann hast du natürlich Produktionskosten, aber dann ist das so. Dann
Wahnsinn.
Ist das besser, ja.
Apropos Musik und Verbreitung der Plattform evangelisch.de, hast du mal gesagt, Martin Luther würde heute trotz allem Streben nach Popularität keinen Schlager machen, sondern er wäre eher eine Mischung aus Singer, Songwriter und Hip-Hop-Künstler. Warum das?
Oh Gott, das habe ich mal gesagt.
Ja.
Also vielleicht nochmal für den Kontext, das war vermutlich damals 2017 Reformationsjubiläum, ne? Als ich Reformationsbotschafter war.
Genau.
Und für alle, die es nicht wissen, Martin Luther hat damals neben vielen anderen, sagen wir, Verbreitungstipps für seine Botschaften, der auch den Trick benutzt, dass er damals sehr populäre Songs genommen hat und die Melodie beibehalten hat, aber die Texte umgedichtet hat. Ja. Und so kam dann seine Theologie ins Gedächtnis.
Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ne? Sein berühmtestes Weihnachtslied ist zum Beispiel so eins.
So, ich weiß das gar nicht mehr. Seit 2017 sind ja 7 Jahre vergangen. Der Grat ist auch schmaler geworden, noch mal zwischen Schlager und Pop auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ich bleibe bei Hip-Hop und Singer-Songwriter und Pop.
Ja. Ist ja auch nicht unpopulär Hip-Hop jetzt gerade, nicht wirklich. Also.
Ne, vermutlich die Art von Hip-Hop würde er vermutlich jetzt so nicht machen, so, weil zu viele Schimpfworte drin sind. Aber
obwohl, ach, was weiß derbe ich. Sprache?
Derbe Sprache?
Vielleicht gerade. Deine Familie, hast du mal gesagt, waren klassische U-Boot-Christen in einem Interview. Also solche Christen, die einmal zu Weihnachten in der Kirche auftauchen und dann wieder ein Jahr lang abtauchen. Was hat das Schweigen der Lämmer mit deiner Entscheidung für Kirche dann letztendlich zu tun?
Das Schweigen der Lämmer. Ich bin, wie gesagt, U-Boot-christlich geprägt. Also wir sind wirklich nur zu Weihnachten aufgetaucht und dahin, obwohl wir gegenüber von der Kirche gewohnt haben in Hamburg. Und, also wirklich, ich hatte damit nichts zu tun. Ich fand die immer schön und ich war auch in einem evangelischen Kindergarten. Aber eigentlich hatte ich mit Kirche nichts. So, es gab da nichts. Meine Familie war da nicht drin. Ja. Und mein großer Bruder, der 11 Jahre älter ist als ich und immer so mein Vorbild war, der hat zwar Konfirmandenunterricht gemacht, hat aber sich nicht konfirmieren lassen, weil er gesagt hat, ich glaube da nicht dran, was soll denn das? Und, okay. Und so. Und ich war dann bei den nicht-christlichen Pfadfindern, bei den bündischen Pfadfindern. Mhm. Und das ist wirklich also eine der besten Zeiten meines Lebens. Für 3 Mark am Tag mit meinen 10 besten Freunden im selbstgenähten Zelt durch Europa wandern und Feuer machen und Wasser schmeckt nie wieder so gut wie da und so. Und,
und selbstgenähtes die waren, Zelt, ja?
Ja, selbstgenähtes Zelt, selbstgenähte Rucksäcke auch, ja. Richtig krass, ja. Hey, war super toll und am Feuer sitzen und Gitarre spielen und so. Und die waren sehr, sagen wir mal, sehr links, so. Also so mit Flora, hier in Hamburg nur die rote Flora und Castortransporten und sowas allem. Und die haben immer gesagt, wenn jemand was ganz laut skandiert, wenn jemand was ganz mit Nachdruck behauptet, dann bist du gut dran, das selber rauszufinden, ob das so ist. Also glaub den Parolen nicht, ne? Das wurde mir da so eingeimpft. Und deren Parole war aber, Kirche ist scheiße. Und dann dachte ich mal, binnensystemisch erscheint mir das nicht logisch. Dann ist ja die einzige Konsequenz, wenn ich euch ernst nehme, dann muss ich das halt selber rausfinden.
Ja, wenn
die so, mit dem, genau, mit dem Spirit habe ich mich angemeldet beim Konfirmandunterricht. Einfach nur, weil ich das rausfinden wollte. Also es war eine Art Protest, zum Konfirmandunterricht zu gehen. Und da hatte ich einen wahnsinnig tollen Pastor. Der hat ganz viele Zaubertricks gemacht. Ich habe ja dieses Buch darüber geschrieben, glaube ich, ja, Kirche, nein, warum ich Kirche verändern muss. Da erzähle ich auch ganz viel von dem.
Ja.
Unter anderem aber auch, dass als ich das erste Mal nicht Weihnachten in den Gottesdienst gegangen bin, Gottesdienst, wenn ihr euch das vorstellt, hat ja viele phänomenologische Dinge, die immer gleich sind. Du gehst in diese Kirche rein, du musst über diese Schwelle rüber, dann stehen da Leute, die haben so rote Bücher in der Hand, die geben sie dir dann, du weißt nicht genau, was du damit machen sollst, dann gucken die mal nett, mal nicht nett. Gerade wenn du als Jugendlicher reinkommst, gucken die eigentlich häufig nicht nett, in Klammern bei Kirche immer sagen, wir brauchen die Jugendlichen, aber dann wird man sofort so böse angeguckt. Ne?
Ja, und schon dann, allein, was der anhat.
Dieser genau, was der anhat und der benimmt, du bist ja sofort vorverurteilt, ne? der benimmt sich ja eh beschissen oder so. So, und dann ging es aber los und mir war vorher auch die Gewalt der Orgel nicht klar. So, ne? Und ich hab mich dann in diese harte Bank gesetzt und war so, oh, jetzt mal sehen, was hier passiert. Und diese Orgel fing an zu spielen. Und es war, ich weiß das noch ganz genau, ne? Klaus Banzer, einer der wundervollsten Organisten, die ich überhaupt kenne. Ein winziger, winziger, ganz dünner Mann. Und was der aus dieser Orgel rausbekam, ne? Der hat dann damals schon mit so Gewichten gearbeitet und hat so Filmmusik gemacht und sowas. Und der fing dann an zu spielen. Und ich war im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert von dieser Orgel. Es war unglaublich. Also es ging ein Film vor meinen Augen ab. Also es war ganz, ganz toll. Und dann klang dieser Film so aus und auf einmal drehte ich mich wieder um, weil ich guckte dann die ganze Zeit zu dieser Orgel. Und dann drehte ich mich um. Da fiel mir erst auf, dass da eine riesige Leinwand stand im Altarraum.
Okay.
Und das war eine Zeit, bevor wir alle Beamer hatten und sowas. Und da gab es eine Kooperation mit einem Hamburger Kino, dem Abaton und dieser Kirchengemeinde. Und da hing dann diese riesen Leinwand. Auf einmal ging ein Film los. Also nicht mehr nur in meinem Kopf, sondern tatsächlich auf der Leinwand. Und, und man sah eine Frau in einem sehr, sehr feschen 90er-Jahre-Zweiteiler, wie sie durch so Katakomben ging und sowas alles. Und dann ging sie an so Zellen vorbei und dann kam sie zu einer Zelle und da war ein Typ mit einer Maske drin. Da war ich so, Moment mal, das ist doch Hannibal Lecter. Und auf einmal lief halt das Schweigen der Lämmer in dieser Kirche. Und dann passierte Folgendes, dann gab es diesen Ausschnitt und Dann lief das Bild weiter ohne Ton. Klaus Banzer fing wieder an, ganz leise zu spielen. Also er machte quasi Live-Filmmusik zu dem Bild, was da lief. Und mein Pastor, Thies Kundlach, fing an, ein Gebet darüber zu sprechen, über die Ambivalenz des Bösen. Und dass die Bösen im Film sich ja nie selber als die Bösen sehen, sondern als die Guten verstehen. Und dass wir alle eben böse Anteile in uns haben. Und dann endete das mit einem Amen. Und ich war so, Moment mal, was? Das ist dieses Kirche, von dem alle reden? Huchgott, ey, wenn das dieses Kirchendings ist, ich bin dabei. So, und das war der erste Gottesdienst, den ich neben meinen Weihnachtsgottesdiensten so miterlebt habe. Und damit bin ich in Kirche gestartet. Und das hat mich für immer verdorben, aber auch natürlich für immer positiv geprägt. Ja.
Wow, ja, das ist aber dann auch geeignet.
Genau, es passte wirklich zu mir und meiner Person und auch zu dem Leben, was ich dann später irgendwie leben sollte, passte das halt perfekt. Das war wirklich ein ganz einschneidendes, existenzielles Erlebnis für mich, ja.
Spontane Rückfrage, würdest du sagen, du hast Glück gehabt?
Ich habe in meinem Leben die ganze Zeit Glück gehabt.
Damit nee, ich meinte mit diesem Gottesdienst
natürlich damit auch, aber in meinem Leben sowieso.
Ja. Also soll heißen, einerseits es hat gut zu dir gepasst, andererseits es war aber auch nicht so wahrscheinlich, in so einen Gottesdienst zu geraten, oder? Außer vielleicht bei dir in der Kirche, wenn
Thies Kundlach das häufiger gemacht hat. Genau, damals war das wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Also das klingt so alt, aber damals, sowas gab es damals gar nicht. Aber es war wirklich so, ne? Also wir haben gestern eine Folge gedreht für 15 Minuten Gottesdienst on Tape, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber da haben wir genau darüber geredet, dass es mittlerweile zum Glück auch häufiger ist, dass diese ganze popkulturelle Verschmelzung in Kirchenräumen stattfindet und dass Kirchenräume anders entdeckt werden. Aber damals war das war 96 oder sowas.
Ja, Wahnsinn.
Das war neu. Sowas gab es gar nicht.
Wie gut.
Voll.
Und jetzt schreibst du Bücher wie Glaube ja, Kirche nein, warum sich Kirche verändern muss. Gleich daran anschließend sozusagen. Ja. Es gibt diese weit verbreitete Aussage, ich glaube an Gott, aber dafür brauche ich keine Kirche. Würdest du diesem Satz zustimmen?
Ach, also ich glaube an Gott und häufig begegnet sie mir in der Kirche, kann ich sagen. Mhm. Ach, aber die Frage ist, das ist ja eine Frage, was ist Kirche eigentlich? Ne? So, und wenn du sagst, brauche ich die Gewissheit, dass wir mal eine Mehrheit waren eine ganze Zeit lang, dann vermutlich nicht.
Ja.
Aber Kirche als Gemeinschaft derjenigen Menschen, die ernsthaft über Glauben und Zweifel und Hoffnung und Scheitern und nicht gescheitert bleiben müssen, nachdenken, brauche ich das schon.
Mhm. Ja. Also es tut gut, nicht alleine zu glauben, sozusagen.
Absolut.
Warum sich Kirche verändern muss, ist ja der Untertitel des Buchs. Wie müsste sich Kirche denn verändern? Oder muss sich Kirche vielleicht sogar verändern? Also
ja, das Normative daran, ne, warum sich Kirche verändern muss. Also das Buch ist schon auch jetzt 4 Jahre alt. Ne?
Ja, ein Corona-Buch.
Genau, ich habe es geschrieben und es sollte raus, ich glaube, es sollte erscheinen am 4. April 2020. Oh. Und ja, genau, ab dem 22. März 2020 war die Welt anders. Und dann war es schön, dann war natürlich alles stand still. Und wir haben dann einen Brief aller Autorinnen und Autoren des Rowohlt Verlags, für den ich geschrieben habe, haben dann einen Brief bekommen von dem damaligen Verleger Florian Illis. Und da war es so, ey, machen Sie sich keine Sorgen, das ist neu für alle. Und keine Angst, alle wichtigen Bücher werden verschoben. Da habe ich meine Agentur angerufen und meinte, Celine, auf wann ist denn mein Buch verschoben? Dein Buch ist nicht verschoben. Da dachte ich, ach, so wichtig ist mein Buch jetzt. Und dann wurde es so 6 Wochen verschoben oder so. Und dann war es aber witzig, weil natürlich alles war zu. Und selbst meine eigene Talkshow, die ich moderiere, hatte ausschließlich Gäste, die sich mit der Pandemie beschäftigt haben. Ne? Da brauchte niemand ein Buch über Kirche.
Ja.
So. Und dann ist die Wirkungsgeschichte dieses Buches ist dann so ein bisschen wie Realpolitik bei Kirche an sich geworden. Ja, das dauert ja alles immer sehr, sehr lange. Wir sind ja im Ewigkeitsgeschäft, da dauert alles lange. Und
4 Jahre später als alle anderen?
Also wirklich, anderthalb Jahre, nachdem das dann rauskam und ich damit schon eigentlich durch war, kamen die ganzen Anfragen. Ne? Als dann
nochmal
so wieder aufmachen. Ja, ja, und alle, dann ging es, genau, seitdem ist es immer noch. Ich hatte vor 10 Tagen eine Lesung damit. Ich habe in 4 Wochen eine Lesung damit. Das Buch ist 4,5 Jahre alt. Ich schreibe längst was Neues, aber es ist immer noch da. Und ich tingle damit durch Gemeinden und durch große Seele und kleine Seele. Und wie gesagt, die Wirkungsgeschichte ist realpolitisch Kirche. Und das finde ich dann immer ganz witzig.
Cool.
So, ich habe natürlich auf deine Frage, warum sich Kirche verändern muss. Ich habe natürlich zwischendurch auch ganz, ganz böse Briefe bekommen. Kirche muss sich nicht verändern und so. Weil der normative Untertitel, was fällt mir ein? Und mir pseudo-jungem, ewig, Berufsjugendlichen und sowas. So, aber Kirche muss sich natürlich insofern verändern, als dass wir evangelischen ChristInnen gerne sagen, in den Momenten, in denen es uns passt, holen wir 3 lateinische Worte raus, von denen wir nie genau wissen, wo sie eigentlich zugehören. Die heißen Ecclesia Semper Reformanda. Mhm. Das heißt auf Deutsch, die Kirche muss sich immer verändern. So, und wenn es uns gut passt, sagen wir, wir sind die Kirche der Reformation, die Kirche, die sich verändert, die Kirche, denen das ins Fundament geschrieben ist. Wir wissen gar nicht genau, woher das kommt, dann schieben wir das auf Luther. Das ist nicht von Luther, das ist von Karl Barth. Also, so. Und ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass wir Veränderungen brauchen, um nicht statisch zu werden oder so. Aber das ist natürlich alles in echt nicht so einfach, wenn man sich anguckt, welche Systeme innerhalb einer Gesellschaft wir als Kirche belegt haben, haben wir einen ganz schönen Statusverlust. Ne? Also früher konnten wir als Kirche bei allem mitreden. Ne? Also von Gesundheitssystem bis über Finanzen, Politik, Kirche war überall mit dabei. Sinndeutung natürlich sowieso. Jetzt sind wir nicht mehr bei Sinndeutung alleine. Ne? Da sind wir auch nur noch einer unter vielen. Und das ist schon ein Statusverlust. So. Und deswegen, Kirche muss sich verändern, in der eigenen Haltung, was es angeht. Aber Kirche muss, glaube ich, was heißt muss, nochmal, die Kirche, die ich leben möchte, gilt es auch laut zu sein und zu sagen, da müssen wir uns nicht verändern, da kommen wir nicht mehr hinter zurück zum Glück. Ne? Aber ja, Kirche verändert sich, weil Menschen sich verändern, weil Lebenszusammenhänge sich verändern, trotzdem verändert das nicht die heilsame Aussage des Evangeliums. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Mhm. Du hast ja mal selbst das so beschrieben, ich glaube, die Plattform Kirche und Leben heißt sie, hat dich gefragt, was geschehen müsste, um irgendwie eine positive Veränderung hinzukriegen, dass die Kirchen nicht mehr leerer werden, die Menschen in Scharen davonlaufen. Und darauf hast du geantwortet, wenn ich ein Patentrezept hätte, wäre das natürlich fantastisch. Mein Versuch ist, Menschen fragen, was sie eigentlich suchen. Und dann gemeinsam ausprobieren, was es braucht, damit diese Menschen sich verbunden fühlen können. Dann rigorose Aufarbeitung, Aufklärung, Information, Prävention, Kommunikation. Well spoken. Meine spontane Assoziation dazu übrigens, das klingt wie eine Beschreibung dessen, was eine gute Social-Media-Arbeit leisten könnte, die mit Kirche und Glaube verbunden ist und was vielleicht auch leisten sollte. Also Menschen fragen, mit ihnen kommunizieren, also auch zuhören und dann weiterdenken, oder? Wäre das eine denkbare Möglichkeit? Also Social-Media-Arbeit deswegen, weil man damit mehr als den Inner Circle erreicht natürlich oder erreichen könnte.
Erreichen könnte ist auf jeden Fall noch, glaube ich, eine Status-Quo-Beschreibung. Noch sind wir ja viel in unserem eigenen Resonanzraum. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass sich das eben auch durch die permanente Arbeit auch weitet. Also ich kann das für das, was ich mache, immer nur so beschreiben, ich möchte gerne Church on Demand machen. Also ich möchte gerne rausfinden, was suchen Leute eigentlich. Ne? Weil dieses, nochmal, wenn du dir anguckst, wo wir herkommen, ne? Wir waren 300 Jahre lang eine jüdische Sekte und wir haben uns im Verborgenen getroffen. Ne? Bis zur konstantinischen Wende waren wir eine Religio Licita, also eine so zugelassene Sekte oder so. Ja? Da gab es die großen Gebäude nicht, da gab es kein Verwaltungsrecht und sowas. Gar kein Diss an Verwaltung. Wir brauchen das binnensystemisch in Klammern. Sondern die Menschen damals saßen miteinander im Verborgenen und haben über Ängste und Zweifel und Hoffen gesprochen und daran, wie schwierig es ist, in dieser Lebenssituation zu sein und warum man immer noch auf den Messias wartet. So, ne? Also, aber das war eben alles auf Augenhöhe. Man saß entweder am Tisch oder man saß am Feuer auf Augenhöhe. Da gab es noch keine Leute wie mich, die so einen schwarzen Talar anhatten und auf so einer schönen Kanzel standen. Das war eine andere Form von Kommunikation und das ist wichtig, das zu verstehen. So, weil dieses ganze Normative, wir sprechen im wahrsten Sinne des Wortes von oben herab zu den Leuten, ne? Und Kirche lebt von Angst und Scham und Beschämung und sowas alles. Das hatte sich irgendwann dahin entwickelt, aus auch so einem Größenwahn, ne? In dem man dann nicht mehr interessiert war, was Menschen gesucht haben, weil man ja eh das letzte Wort hatte. Das verändert sich und das ist ja auch sinnvoll, dass sich das verändert. Deswegen Leute zu fragen, was wollt ihr eigentlich, was sucht ihr eigentlich? Ich finde das total wichtig. Und dazu kommt dann eine Haltung, die wir in Kirche häufig hatten. Das sind so inhärente Begründungen, warum wir Dinge machen. Warum ist das so? Das war schon immer so.
Ne? Genau,
und das ist ja, Argument. Das ist ja der Tod im Topf. Ne? Das ist ja, das steht ja diametral, Kirche muss sich verändern, Ecclesia semper reformanda, steht das diametral entgegen. Ne? Ja. Das war schon immer so. Kann auch heißen, das war in echt schon immer beschissen. Wir halten nur trotzdem dran fest. Ne? Das ist da wird ein habituelles Phänomen versucht, qualitativ durchzuboxen, was nicht machbar ist in echt. Ne? So. Deswegen, mein Ding heißt Church on Demand. Ich versuche herauszufinden, was suchen Leute eigentlich und welche Formen können wir dafür schaffen, dass Leute Lust haben, daran teilzunehmen. So, und dann ist meine Frage immer, wenn wir das gefunden haben, wenn wir das entwickelt haben und etabliert haben, ne, was braucht es, damit ihr, die hier teilnehmt, rausgeht und sagt, das war richtig geil und mehr noch als das, damit ihr bei euren Freunden sagt, ey, wenn ihr nicht dabei seid, dann verpasst ihr richtig was. Dann seid ihr richtig dumm. Ihr müsst mitkommen. Ihr verpasst nicht so. Ne? Das, was man in jedem anderen Feld ja macht. Ne? Wenn ich zu John Mayer, meinem absoluten Gitarrenhelden, gehe, sage ich all meinen Musikerfreunden, also wirklich, ich werde da hingehen. Ich werde viel zu viel Geld ausgeben. Ich werde mich vermutlich betrinken. Ich werde vor der Bühne stehen, laut schreien und johlen. Also ekstatisches Erlebnis. Transformatives, ekstatisches Erlebnis. Und dann werde ich die ganze Zeit meinen Freunden Bilder schicken von da. Und am nächsten Tag sagen, es war der beste Tag meines Lebens. Wenn ihr das nächste Mal nicht dabei seid, seid ihr dumm.
So, das war Gottes Dienst. Wie er sein soll.
Genau, also was braucht es, damit wir überhaupt uns erlauben, mal so zu denken? Ne? Also ich habe mir das ja nicht ausgedacht, weil ich zu viel Zeit habe, sondern weil die Resonanz so vieler Menschen, die ich nach Gottesdiensten erlebt habe, immer so war, geil, ich habe heute das erste Mal was mitgenommen aus dem Gottesdienst seit 30 Jahren. So, das kann doch nicht der Maßstab sein. So, ne? Und das Gute ist ja, viele Kolleginnen und Kollegen, und das ist auch keine Altersfrage übrigens, ne? Viele Kolleginnen und Kollegen, ist eine Haltungsfrage, haben genau das verstanden, dass die Leute was anderes suchen als normativ von oben und belehrend von oben.
Genau, herab. Da geht es ja nicht nur um Gottesdienste und die Art der Veranstaltung. Es gibt ja auch eine Zielgruppe für diese Art von Gottesdienst, aber es geht ja genau um so viel mehr, was Kirche anbietet, ne? Also oder anbieten könnte und sollte. Du hast ja sogar mal das mit dem Lagerfeuer auch gesagt, als du gefragt wurdest nach deiner Idee von einer Kirche der Zukunft, hast du das ja letztendlich ähnlich beantwortet. Es wäre toll, es wieder so zu haben, wie es zu Beginn mal war, eine kleine Gruppe von Menschen, Zitat, die im wahrsten Sinne des Wortes noch keinen Ort hatten und keine Tradition, sondern sich häufig heimlich am Feuer getroffen haben, Brot und Wein miteinander geteilt haben und sich ernsthaft und auf Augenhöhe über Hoffnung, Glauben, Zweifel, Angst und ihre Leben unterhalten haben. Also diese Lagerfeuer wieder anzuzünden, das wäre sozusagen schon eine Möglichkeit für Kirche der Zukunft, und wenn es digitale Lagerfeuer wären.
Genau, also genau, das Lagerfeuer ist ja zum einen ein Bild, zum anderen ist es aber auch eine Atmosphäre, ne?
Ja.
Also, und ich habe das, nachdem ich das gesagt habe, bin ja furchtbar, manche Menschen hören ja und sagen, ja, dann mach doch mal, wenn du so mal Klugscheißer, dann mach doch jetzt mal. So, und dann bin ich ein furchtbarer Typ, dann mache ich das nämlich auch. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe eine Reihe entwickelt, die heißt Freitag in a Church. Mhm. Und die habe ich in St. Georg damals, wo ich 3 Jahre Pastor war, oder die letzten 3 Jahre, da ist die Stelle leider ausgelaufen, habe ich das entwickelt. Und da ist es wirklich so, man trifft sich, das ist Gottesdienst gemacht von jungen Menschen für alle. Wir begleiten das, da kommen wir gleich nochmal drauf, Digitalog. Und wir zünden große Feuer an und sitzen an diesen Feuern. Und wir reden wirklich auf Augenhöhe miteinander. Es geht immer um einen Popsong, der im Vordergrund steht. Also was weiß ich, Watermelon Sugar High. Da gibt es immer Hamburger Musikerinnen und Musiker oder Lokale, je nachdem, wo man das macht. Und dann kommt man über die großen Fragen des Lebens miteinander ins Gespräch. Ausschließlich mit Leuten, die du nicht kennst. Da gibt es Gespräche, die sind so wertvoll. Also als ein kleines Beispiel, ich saß mal mit an diesem Feuer und da ging es um die Frage, was hast du mal im Sonnenaufgang mit deiner besten Freundin gemacht? Und da saßen 2 gerade konfirmierte junge Damen, die haben dann einer über 80-jährigen Frau gesagt, hihihi, also wir beide haben mal versucht im Sommer morgens, als die Sonne aufging, in ein Freibad einzubrechen. Da standen wir davor, da haben wir uns aber nicht getraut, aber es war so schön, es war so aufregend. Und dann war die ältere Dame, die da saß, war so, ja toll, das kenne ich auch noch. Und dann war natürlich die Frage, und sie? Und dann meinte sie, ja, ich weiß noch, ich saß mit meiner besten Freundin an der Alster, die Sonne ging auf und der Krieg war vorbei.
Boah.
Ne? Und das erleben zu können, ne? Und dann auch nur dabei sitzen, die beiden jungen Damen werden das ihr Leben lang nicht vergessen. Ne? Und stell dir vor, du könntest in diesem Kontext von Kirche so miteinander reden. Oder es wäre wieder selbstverständlicher, so miteinander zu sprechen. Also wirklich über das, was uns im Innersten angeht, zu sprechen. Schamlos, ne? Ich benutze das Wort schamlos gerne. Aber so, deswegen, ich habe diese Lagerfeuer wieder angezündet und diese Lagerfeuer haben sich weitergetragen, auch dadurch, dass wir das eben auch per Social Media begleiten, dass wir das digitalog machen. Also das Konzept dahinter ist immer, dass wir leben weder digital noch analog, wir leben immer beides. Ne? Wir haben alle Smartphones, während ich an der Alster rumlaufe, checke ich Social Media. Das ist halt so, ne? Das ist ein Quatsch, die Annahme, wir wären entweder oder, wir sind halt beides. Und auch als
oder
Kirchen
würden es gar gegeneinander ausspielen können.
Genau, ne? Auch als Kirchen müssen wir das verstehen. Es gibt nicht nur digitale Kirche oder analog, sondern immer beides miteinander. So, meine Blaupause dafür war immer zu sagen, ich habe eben kurz schon von meinem John Mayer-Fan-Moment erzählt, meine Blaupause war immer, was können wir eigentlich von Musik lernen? So, und von Konzerten und Festivals lernen? Ne? Weil das ist natürlich, das sind auch Rituale. Und bei Festivals ist es heute so, dass es immer ein Aftermovie gibt. Ne? Also immer innerhalb einer kurzen Zeit nach dem eigentlichen Event gibt es immer noch mal was zur Selbstvergewisserung.
Ja.
Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben.
Ja.
Genau, es gibt immer Zusammenschnitt. Es ist immer so Highlight Reel, nennt man das dann.
Yes.
Ne? Und das kannst du unterschiedlich nutzen, nämlich zur Selbstvergewisserung. Dann auch noch mal, um das Jahr über bis zum nächsten Mal Festival auch die Atmosphäre noch mal zu halten und zu sagen, guck mal, wie schön das war. Und du nutzt es halt als Werbung. Ne?
Ja.
Und bei diesen Lagerfeuern, weil du gesagt hast, das kann ja auch Social Media Lagerfeuer sein, es ist so, wir begleiten das dann. Mein Freund Thomas Leidig, der macht dann so kleine Filme dazu, Aftermovies, Highlight Reels, und die teilen wir. Und die werden so viel geguckt, dass die Leute dann anreisen aus anderen Städten, um bei diesem Gottesdienst mit dabei zu sein. So, und das ist halt total krass. Das ist ein Inner City Church Gottesdienst. Jedes Mal kommt eine wundervolle Gruppe aus Gnarrenburg angereist, so verabreden sich immer und juckeln die dahin. Da kommen Leute aus dem Sauerland kommen angereist, um Gottesdienst zu feiern.
Ja.
So. Und wie toll ist das denn? Und deswegen Lagerfeuer, digitale und analoge, digitaloge Lagerfeuer.
Mit, wie hat das Ulf Werner hier im gleichen Podcast mal gesagt, mit Ewigkeitsmomenten.
Das mit war Ewigkeitsmomenten. Für ihn das, weil Ulf das der beste Typ auf der ganzen Welt ist. Alle meine Liebe gehen raus an Ulf Werner. Ulf, ich liebe dich sehr.
Genau. Und es war mir sehr nachvollziehbar, ne? Dieser Moment, den du bei John Mayer vor der Bühne beschrieben hast, hat er gesagt, das ist, bei Konzerten haben wir das viele, das könnten wir auch in Gottesdiensten haben.
Genau.
Aber das ist das, wo man sowas erleben kann tatsächlich. Das ist ja auch nur von emotional bis transzendent hat das alles bei sich.
Ganz genau. Und dafür ist es eigentlich auch da. Ne?
Also, ja. So. Ja. Ihr macht aber mit der InnerCity Church auch Angebote, die ihr direkt für YouTube konzipiert. Sehe ich das richtig? Also Formate, die in dem Fall tatsächlich ganz digital sind, ne?
Genau. Das Prinzip, als ich das entwickelt habe, war Church on Demand. Zu gucken, was erreicht eigentlich Leute wirklich. Und dieses Freitag in der Church, was ich gerade beschrieben habe, das ist eins davon. Das ist das Kerndigitaloge. Also es ist ein analoger Gottesdienst, den wir digital ausspielen und damit wieder eine Reziprozität herstellen zur nächsten Veranstaltung. Ne? Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wie schaffen wir es eigentlich, Formate zu entwickeln, Verkündigungsformate, die den Sehgewohnheiten entsprechen, die wir alle eigentlich haben, die wir auf Social Media unterwegs sind oder die wir digital unterwegs sind. Da sind dann zwei Formate erstmal rausgekommen, nämlich das eine heißt I Say a Little Prayer for You. Das sind, jeden Montag erscheint ein einminütiges Gebet, also genau so, dass es shareable ist. Also ich schreibe das, ich spreche das mit meiner sonoren Stimme ein. Es gibt immer einen Film dazu, der nie oder hoffentlich nie so cringe aussieht. Ne? Ja, also, dass man nie so unter diesen Verdacht kommt, ja, das sieht so churchy aus oder so, sondern das sieht sehr hochwertig aus. Ich schreibe immer noch eine kleine Musik dazu. Und das kann man alles immer noch mal auswerten. Und das läuft ziemlich gut. Genau, die Resonanz darauf ist super gut. Und dann ist das andere Projekt noch, das andere digitale Projekt heißt 15 Minuten Gottesdienst on Tape. Und da bin ich eigentlich anders gestartet, nämlich ich arbeite nun beim Fernsehen und für mich ist das jetzt nicht so ein Riesenaufwand, einfach weil ich schon lange beim Fernsehen bin. Ja. Aber ich dachte, eigentlich geht es ja nicht um mich. Ne? Es geht nicht darum, dass ich da schon wieder meine große Nase in die Kamera halte, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir auf die Pandemie zurückgucken, eigentlich kirchlich noch wenig Strategien dafür entwickelt haben, wie man digitale Verkündigung macht. Ja. So, das heißt, ich habe dieses Format entwickelt. Und zweimal im Jahr bin ich dann auch vor der Kamera oder sowas, aber ich versuche das in Gemeinden zu bringen und Leute, Kolleginnen und Kollegen darin zu schulen. Wie kann das eigentlich aussehen? Wie können wir auch diese Hürde nehmen von, oh, ich kann das alles nicht, ich habe auch keine Zeit, weil wirklich alle meine Kolleginnen und Kollegen leiden am Hamsterrad-Stockholm-Syndrom. Ne? Also ja, die sind alle gefangen und alle erschöpft. Und wenn du so erschöpft bist, schaffst du es meistens nicht noch emotional zu sagen, ich fange jetzt nochmal so was ganz Neues an. Deswegen kommt so ein Dulli wie ich, der hat das irgendwie aufbereitet, ich habe so und ich begleite das redaktionell, ich produziere das alles und die müssen eigentlich nicht viel machen.
Das ist Plug and Play für die sozusagen.
Genau, wir haben, wie gesagt, wir haben gerade gestern Nacht noch gedreht, heute drehen wir auch die Musik dazu und ich komme dahin und also das Konzept, nochmal völlig unabhängig von meiner Person, das Konzept ist super und es funktioniert total gut. Und ich habe mir dann eine Verbündete noch gesucht, nämlich die Evangelische Medienakademie, die gesagt haben, das ist ein super Best-Practice-Beispiel, das bereiten wir jetzt mal auf. Das heißt, zum Januar erscheinen jetzt so Toolboxen, die für alle einfach zugänglich sind, wo man sagt, toll. Genau, in 7 Lektionen weiß ich genau, wie sowas funktioniert. Und welche Möglichkeiten es gibt, was ich da an Equipment für brauche, von super kleinem Budget bis wir haben mehr Geld, weil wir eine Spenderin und einen Spender dafür haben. Und deswegen 15 Minuten Gottesdienst on Tape, eine Best-Practice-Möglichkeit, wie man digitale Gottesdienste feiern kann.
Großartig. Und was mir daran besonders gefällt ist, natürlich bietet sich dann an, aus diesen 15 Minuten on Tape wieder kleine Ausschnitte zu machen, die wieder bei Social Media zu verbreiten und dann hast du ganz wieder kleine Lagerfeuer, dann hast du Leute, die darauf reagieren, die kommentieren, mit denen man dann vor Ort quasi auf Social Media ins Gespräch kommen kann und so. Und das ist ja eine großartige Art und Weise, das zu vertiefen, wirklich.
Also genau, also danke. Genau so ist es nämlich konzipiert, ne? Dass man sagt, von diesen 15 Minuten hast du nochmal 7 einzelne Shorts, die du ausspielen kannst und dann noch die Fürbitten und die Musik nochmal separat und so. Das, genau.
Welche Rolle spielt es da bei den KollegInnen, mit denen du die ersten Produktionen gemacht hast, dass sie sich da doppelt fallen lassen können? Das kommt nicht nur ein Medienprofi, sondern auch noch ein Theologe. Also nicht so ein Filmemacher, der zwar super Filme schneiden kann, aber von dem, was sie da inhaltlich machen, keine Ahnung hat und dann alles nimmt, was sie so vom Stapel lassen oder so, sondern einer, der wirklich damit auch was anfangen kann und damit umgehen kann.
Das ist, glaube ich, eine schwierigere Frage, als man annimmt, weil also gestern habe ich das mit einer Kollegin gemacht, einer ganz tollen Pastorin hier. Und für diese Toolboxen, die wir gerade machen, sammeln wir noch Statements. Und ihr Statement war dann, das Tollste für mich war, dass Julian so Ping-Pong mit meinem Text gespielt hat und sowas. Alles. Da meinte ich so, das ist ein tolles Statement, aber das ist nicht das, was wir jetzt brauchen, weil es geht natürlich nicht um meine Person.
Ja.
Aber dass ich selber Theologe und Medienmacher bin, nimmt die natürlich in ihrer Theologie viel ernster.
Ja,
ne?
Ja,
so, das auf jeden Fall. Was manchmal schwierig ist, und das ist so ein bisschen mein Ding, ich bin auch eine ambivalente Person, was die Wahrnehmung mancher Kolleginnen und Kollegen angeht. Das ist halt so. Und bin dann immer ein bisschen angefixt, wenn die sagen, boah, mit dem blöden Sänger, dann machen wir das nicht. Dann ist immer so, euch kriege ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich werde euch zeigen, dass es nicht um mich geht, sondern um euch geht. Und dass wir da was ganz Tolles miteinander stricken können. So, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit eher. Ja.
Und kommt, ich rate mal, also zumindest ist das unsere Erfahrung aus jetzt fast 5 Jahren Netzwerkarbeit mit den ganzen Menschen, die bei uns im Lead-Netzwerk sind, dass ganz häufig, natürlich nicht immer, und es gibt ja auch manchmal begründete andere Konstellationen, aber dass ganz häufig diese ambivalente Einstellung, zumindest den Personen im Lead-Netzwerk gegenüber, daher rührt, dass man Vorteile gegenüber ihrer medialen Präsenz und ihrer medialen Arbeit hat. Ist das bei dir ähnlich? Also, weil das ist ja was, worauf ich auch so ein bisschen hinaus will. Vielleicht wäre eine Möglichkeit, was zu verändern, nachhaltig bei Kirche, da ein bisschen mehr Offenheit und ein bisschen mehr aufzubrechen in dieser Richtung, was einfach die Akzeptanz von dieser Art zu arbeiten und auch dieser Art, sich zu professionalisieren, mit sich bringt.
Also ich glaube, das ist immer noch so, aber sukzessive weniger so ist, dass das nicht so für voll genommen wird, wenn man digitale Verkündigungen macht, ne? Das ist das eine. Das andere ist, dass da häufig auch, und das sage ich wirklich unabhängig von meiner Person erstmal, dass da häufig viel Neid dabei ist auch, ne? So. Weil es auch manchmal wenig Verständnis dafür gibt, wie viel Arbeit das eigentlich ist, ne?
Ja.
So, weil das ist halt, du setzt dich ja nicht einfach hin und guck mal, ich bin hier, Halligalli, Halligalli, 8 Millionen Klicks. So funktioniert es ja halt nicht, ne? Sondern das ist redaktionell, ist das super aufwendig, produktionsseitig ist das alles super aufwendig. Was ich ganz generell finde, das ist so ein bisschen, weil ich vor allem eine tolle Kollegin in St. Georg hatte, als ich da hinkam, haben wir uns getroffen zum Eisessen und das Erste, was sie gesagt hat, du pass auf, hier ist es so, es gibt hier keine Konkurrenz, es gibt hier nur Kooperation. Ne? Wir halten uns den Rücken frei. Und das ist was, was ich jetzt in sich verändernde Teams viel mehr wahrnehme, dass man echt wegkommt von, wir haben so ein Konkurrenzding hinzu, wir kooperieren halt miteinander, weil wir verstehen, wenn wir alle alles machen wollen, dann gehen wir halt auch alle kaputt.
Ja,
ne? Und das nehme ich ganz viel wahr, aber jetzt, deswegen sage ich auch bewusst, wo sich Konstellationen häufig auch in Teams ändern, weil es nicht immer nur eine Generationsfrage ist, sondern eine Haltungsfrage. Ne?
Genau. Der Neid kommt ja vom Konkurrenzgedanken. Also ich meine, man ist neidisch auf den Impact, den jemand anderes hat, weil die Person so und so viele Menschen erreicht über ihre Social-Media-Arbeit oder womöglich ja letztendlich prominenter ist als, was weiß ich, Person XY in der Leitungsposition. Da haben wir schon ganz viel oft unausgesprochene Konflikte erlebt, die in diese Richtung gingen. Ne? Das ist klar.
Ja.
Ja, wäre ein Traum.
Wäre ein Traum, genau. Aber deswegen, also das ist auch eine Aufgabe an mich selber. Ne? Das ist jetzt nicht, kann ich den anderen sagen, ja, ihr müsst aber weniger neidisch sein oder so oder mehr auf Konkurrenz machen. Sondern das ist ja eine Art, wie ich auch anderen Menschen gegenüber auftrete. Ne? Also es geht ja, alter Michael Jackson-Fan, geht ja beim Man in the Mirror los. Ne? Also ich muss an meiner Haltung ja auch immer arbeiten, ne? weil ich schon mich auch zwischendurch ertappe und sage immer so, ha, ihr könnt mich alle und so.
Ja.
Aber es geht ja bei mir los.
Ja, was auf jeden Fall hilft, ist, glaube ich, über den Tellerrand zu schauen, also bei allen. Also das habe ich, glaube ich, das Gefühl, was gerade mediale Arbeit betrifft, ja, bricht Kirche vielleicht langsam auf. Du hast mal gesagt, Achtung, auch aus einem Interview, Medien sind das Kommunikationswerkzeug, das wir nutzen, um uns unsere Welt zu erklären, und es ist nicht ganz unsinnig, wenn wir das als Kirche verstehen. Das fand ich sehr schön zurückhaltend formuliert, aber lange Rede, kurzer Sinn. Man hat lange Zeit nicht den Eindruck gehabt, dass Kirche so richtig Medien versteht, aber ich glaube, es gibt Lichtblicke.
Ja, ey, absolut. Nein, also wirklich, wie gesagt, Gott, was habe ich alles gesagt? Meine Güte,
Ja, das Internet
vergisst nicht. Aber stimmt, ja. Ja, das Internet, das ist so. Das Internet vergisst nicht, weiß leider, ja, der Fientherapeut.
Ja, apropos mediale Lichtblicke, letzte Bank. Würde ich gerne als vielleicht letztes in diesem Podcast dazu kommen. Wir machen ja dann nochmal einen, hast ja vorhin schon angesprochen, über all deine Missgeschicke.
Das ist
ja
meine ganzen Peinlichkeiten. Mehr Zeit als eine Stunde mitbringen, auf jeden Fall.
Die letzte Bank ist ein ganz neues Format im ZDF, Talk-Format, was du auch moderierst. Was passiert denn da?
Also die letzte Bank gibt es ab jetzt in der ZDF-Mediathek. Das ist ein ökumenisches Projekt. Ich mache das im Wechsel mit meiner katholischen Kollegin Melanie Wolfers, einer ganz klugen Philosophin und Theologin und Ordensfrau. Und die Annahme ist so ein bisschen, dass die letzte Bank in der Kirche ja am nächsten am Ausgang ist. Deswegen am wenigsten weit entfernt ist von dem Eigentlichen. Ne? Also so die Menschen, die reinkommen, setzen sich dahin, weil sie nicht genau wissen, so bin ich hier eigentlich richtig. Aber die letzte Bank ist die, auf der die besten Gespräche stattfinden. Und auf der es wirklich einmal um alles gehen kann, weil man dann auch sagt, okay, ich war jetzt hier, jetzt gehe ich wieder raus. Aber die letzte Bank ist die Annahme, die besten Gespräche passieren genau da. Und darum geht es bei uns in der Sendung, dass wir sagen, wir haben 15 Minuten oder 16 Minuten und in der kurzen Zeit versuchen wir, tiefe, ehrliche Gespräche zu führen mit Menschen, die Geschichten mitbringen, die andere berühren können. Darum geht's.
Trotz allem stelle ich mir das als eine Herausforderung vor, jetzt einfach mal ganz persönlich nachgefragt. Du bist wirklich versierter und erfahrener Moderator, aber du sitzt in einem Setting, die es für die andere Person maximal ungewohnt ist, nämlich eine harte Kirchenbank und dann noch Scheinwerfer drumherum und Fernsehproduktionsatmosphäre, und sollst die dann dazu bringen, sich zu öffnen und einem ja nicht unbeträchtlichen Publikum von sich zu erzählen. Das ist, wie macht man das?
Ne, also ich bin ja gestartet, mit mir geht es immer um Resonanz und Atmosphäre.
Ja,
und
ja,
das sind die beiden Themen, die ich da brauche. Ne? Und Melanie und ich haben ganz unterschiedliche Arten, so im weitesten Sinne Seelsorgegespräche zu führen. Und beide Arten haben ihre Gesprächsqualitäten so, ne? Und meins ist immer, ich versuche den Leuten binnen kürzester Zeit zu sagen, also auch schon bevor das Gespräch losgeht, versuche ich die so willkommen zu heißen und denen so sehr zu sagen, dass, oder auch zu zeigen, dass wir uns freuen, dass die da sind. Und dann sagt denen aber nicht, um die ganzen Leute, die da an den Kameras stehen, um die geht's nicht. Wir unterhalten uns einfach. Und wenn irgendwas ganz doof ist, dann machen wir es halt normal. Du hast es vorher auch gesagt, ne? Das ist ein Podcast. Wenn irgendwas richtig super ist, dann schneiden wir es raus. Wenn richtig super doof ist. Wenn was sehr gut ist, dann senden wir es nicht.
Genau.
genau.
Willkommen beim ZDF.
Genau, aber denen das Gefühl zu geben, ich bin jetzt da und ich höre jetzt zu. Ihr seid hier, weil eure Geschichte toll ist und mich interessiert oder bemerkenswert ist oder Leute berühren kann. So, darum geht's. Also Resonanz oder Atmosphäre.
Ja, und das kostet natürlich Energie. Da sind wir wieder beim
Thema.
Genau,
es ist ein Energieding. Bei mir ist ein bisschen so, ich habe jetzt 5 Jahre in Sat.1 eine Talkshow gehabt, so gesehen Talk am Sonntag. Das waren immer so 22 Minuten. Also in so verkürzter Zeit möglichst intensive Gespräche führen, bei denen sich die Leute eben nicht vorgeführt, sondern gesehen fühlen.
Ja.
Das ist wichtig.
Ja. Also ich finde es eine Kunst. Aber freue mich, dass es immer wieder sowas gibt, wo es gelingt.
Ja, vielen Dank.
Letzte Frage, außer unseren 2 Standardfragen, die ich dir stellen möchte, Julian. Du hast es schon mal angesprochen, 2017 hast du uns mal zum Reformationsjubiläum als damaliger Reformationsbotschafter Fragen in die Kamera beantwortet. Und du hast damals gesagt, 2 Aspekte bei der Reformation seien dir besonders wichtig. Den einen haben wir schon länger besprochen, nämlich die Ecclesia Semper Reformanda. Und das andere war das Scheitern dürfen, das fand ich besonders spannend, besonders schön. Wie siehst du das heute, vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft? Was bedeutet das für dich noch jetzt 7, fast 8 Jahre später, scheitern dürfen?
Also um ehrlich zu sein, das Scheitern dürfen ist für mich nochmal viel, viel lebensnahe geworden, weil die letzten 5 Jahre nicht nur für die gesamte Gesellschaft schwierig waren, sondern wir in den letzten 5 Jahren so viele Todesfälle hatten, so viele persönliche Tragödien hatten, die man kaum in Worte fassen kann.
Mhm.
Das mein
Wie heißt dein
nein, Umfeld? Meine Familie.
Ja,
meine Familie,
und dann, okay.
Genau. Dass meine Beziehung zu Gott und mein fester Glaube ans, wir dürfen nicht nur scheitern, sondern wir werden scheitern, aber wir müssen halt nicht gescheitert bleiben, sondern wir dürfen am nächsten Tag wieder aufstehen und sagen, okay, tut immer noch weh und ist immer noch richtig beschissen, aber ich bin halt nicht alleine. Das ist nochmal viel deutlicher geworden für mich. Ja.
Mhm.
Und da bin ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gott froh, dass ich nicht alleine bin, in allen Ebenen. Ja.
Mhm. Kann ich mir vorstellen. Danke dir. Die 2 Standardfragen noch, die musst du leider auch durch. Sie stellen mir einfach allen Gästen
Julian
zu unserem Podcast.
Die 2 Standardfragen, wie heißen Sie eigentlich? Jetzt nach dieser Stunde Gespräch, wer sind Sie eigentlich? Julian.
Digitale Kirche, beziehungsweise der Hashtag digitale Kirche. Was bedeutet das für dich? Was fällt dir dazu ein?
Digitale Kirche sind kleine Leuchtfeuer, die wir zünden können, damit wir in der Frequenz an Informationen und Inspirationen, die wir bekommen, nicht das Gefühl haben, wir vergessen unseren Bezug zu unserem eigenen Glauben und zu Gott und zur Gemeinschaft, die wir als Kirche sind.
Wow, danke. Und jetzt kommt noch was ganz Persönliches. Wenn du dir eine Bühne, ein Thema und ein passendes Publikum aussuchen könntest, ist dir alles nicht unbekannt, aber ich glaube in dieser Kombi, dass du dir alles komplett aussuchen darfst, völlig frei. Worüber würdest du wo zu wem gerne mal sprechen?
Ja, ist es schlimm, dass ich am liebsten eigentlich gerne mal schweigen würde, aber
nö, gar nicht, finde ich auch gut.
Ich würde gerne eigentlich, wenn ich mir das alles auswählen könnte, würde ich einen bunten Abend machen, wie man in meinem Alter gerne sagt. Einen bunten Abend aus einem Programm, das sich mit Hoffnung beschäftigt. Und das hat mit Musik zu tun, das hat mit biblischen Texten zu tun, das hat mit ganz praktischen Lebensratgeber-Aspekten und mit Erfahrung zu tun. Und die Leute sollen lachen und weinen und mitsingen. Und danach rausgehen und sagen, ich verstehe, Hoffnung ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Hoffnung ist ein Leistungssport. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich, weil das Leben schöner wird, wenn man ihn ausübt.
Wow. Mhm. Hoffnung als Leistungssport. Jetzt nagel ich dich fest. In einer Kirche oder woanders? Und wer wäre die Hauptzielgruppe?
Ich bin gerne in Kirchen. Ich mache das gerne in Kirchen, aber ich nehme auch die Barclaycard Arena oder ich nehme auch hier die Bühne da vom, als wir hier Jubiläumskirchentag hatten, mit 110.000 Leute. Ich bin da größenwahnsinnig. Aber ich bin, also der Ort ist mir egal und Zielgruppe sind die, die gerade wenig Hoffnung haben.
Mhm. Also ziemlich
die
viele.
Die das gebrauchen können. Deswegen das ist eine große Zielgruppe, leider.
Ich würde mir wünschen und hoffen und auch dir wünschen, du erreichst sie. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Julian, für deine Zeit.
Vielen Dank für deine Zeit und euch allen fürs Zuhören.
Wir sagen gleich den Leuten nochmal alle Infos und Links zu der Episode. Gibt es natürlich in den Shownotes. Also wenn ihr die letzte Bank finden wollt in der ZDF-Mediathek oder alles, was die Inner City Church macht oder sonst was über Julian erfahren, den Song hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Vorher sage ich euch noch, wenn ihr Fragen, Feedback oder Gästevorschläge habt, meldet euch bitte natürlich per DM auf unserem Insta-Kanal @yeet_netzwerk oder über die Webseite yeet.de. Da gibt es natürlich auch alle anderen Infos zu Yeet, unseren Newsletter zum Abonnieren und alle anderen Podcast-Folgen, falls ihr tatsächlich bisher eine verpasst haben solltet oder womöglich noch nicht abonniert haben solltet. Also bis bald, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank nochmal an Julian und jetzt noch dranbleiben für Hamsterrad-Stockholm-Syndrom. Ach so, und danach noch für den Lifehack. Ciao, ciao.
Arbeite härter, mein Sohn. Glaub all den bunten Parolen. Irgendwann wird sich das alles lohnen. Hamsterrad-Stockholm-Syndrom. Steh niemals still und ich reibe mich auf. Selber schuld. Ich will zu viel Schuhe bei zu wenig Geduld. 1000 Tage nicht gepennt, muss noch mehr schaffen. Wegwerf Mensch. Nices Leben. Neue SUV für Zelten in Schweden. Mach ein Bild von mir selbst. Pack einen Filter drauf, lösch mein Bild von mir selbst. Schöne Welt. Ich hab so viel geliked, dass mir nichts mehr gefällt. Ich lebe dein Traum. Ein Haus und fälle ein Baum. Ich hab's drauf. Kaufe Dinge für Menschen, die ich gar nicht brauch. Arbeite härter, mein Sohn. Glaub all den bunten Parolen. Irgendwann wird sich das alles lohnen. Hamsterrad, Stockholm. Wasch mein Herz, verkauf diesen Song und schrei Scheiß auf Kommerz. Scheißegal, Kapitalismuskritik liebt Doppelmoral. Paradies geschaut, Luftschloss auf Amazon, Päckchen gebaut. Bin so deep, Klugscheißer, dessen Hamsterrad quietscht. Arbeite härter, mein Sohn. Glaub bald. Alles lohnt. Hamsterrad, Stockholm-Syndrom. Ich hoff, dass ich hoff. In meinem Hamsterrad erkenne ich das Loch. Finde den Knopf. Detox mein Herz und Kondor mein Kopf. Ich glaub, dass ich glaub. Irgendwann schaff ich's und breche hier aus. Ich löse mich auf, bis ich neu geboren auf dem Walle auftauch. Arbeite härter, mein Sohn. Glaub all den bunten Parolen. Irgendwann wird sich das alles lohnen. Hamsterrad, Stockholm-Syndrom.
Mein Name ist Gabriel Rath und ihr findet mich auf fast allen Social-Media-Kanälen, aber am allermeisten auf LinkedIn. Und mein Social-Media-Lifehack für euch wäre, probiert viel aus. Macht nicht das, was andere machen. Das gilt in der Musik genauso wie im Internet. Man ist nur interessant, wenn man ein Unikat ist. Und wir alle sind eigentlich Unikate, kommunizieren aber oft sehr gleich und richten uns sehr nach anderen. Aber Lemminge sind nicht spannend. Spannend ist was Eigenes. Also probiert was Eigenes aus. Schreibt mal einen kürzeren Text, postet mal ein anderes Bild und experimentiert. Viel Spaß.